Radio 1, nur für Erwachsene.
Objektiv zur Treuhand forschen, was für ein Unding. Der Geschichtswissenschaftler Markus Böck hat gemeint, es wäre trotzdem dringend nötig und hat einen mehr als 700 Seiten starken Band dazu veröffentlicht. Der verspricht nichts weniger als die Treuhand. Idee, Praxis, Erfahrung von 1990 bis 94. Und den Urheber können wir jetzt begrüßen. Schönen guten Tag, Herr Böck.
Ja, schönen guten Tag.
Guten Tag. Die Idee der Treuhand war, wir brauchen eine Behörde, die DDR-Unternehmen vom Plan zur Marktwirtschaft führt. Ursprünglich gab es aber den Vorschlag, eine Anstalt zu gründen, die die Anteilsrechte der DDR-Bürger am Volkseigentum der DDR wahren sollte. Wieso wurde der nicht verfolgt?
Es gab in der Anfangsphase, gerade ab November 1989, viele verschiedene Ideen von verschiedenen Gruppierungen, Personen aus Ost und West, von Ökonomen, von Planwirtschaftlern, von Praktikern und so weiter und so fort. Und eine Idee davon entstand eben am runden Tisch von oppositionellen Wissenschaftlern, die vorgeschlagen haben, ja, wir brauchen dringend so eine Art Verwaltungsstelle, Notariatsstelle, um das Volksvermögen quasi davor zu beschützen, herrenlos zu werden. Und so entsteht quasi die Treuhandanstalt zunächst als zur Bewahrung des Volksvermögens. Und dann im Laufe des Jahres 1990 ändert sich dann ihr Zweck, und zwar diametral. Also aus einer Anstalt zur Bewahrung des Volksvermögens wird dann im Laufe des Frühjahrs 1990 eine Behörde, eine Organisation zur möglichst schnellen Verwertung, also zur Privatisierung des Staatseigentums. Und das hat viel zu tun oder in erster Linie zu tun mit den politischen Entscheidungen, die im Frühjahr 1990 gefallen sind.
Damals wurde die Sprache der Sieger gesprochen. Der Osten war natürlich der wilde Osten. Die Treuhand war tatsächlich die Kolonialbehörde und wurde so auch genannt. Die Wessis, die dahin kamen, die Manager, die Sie angesprochen haben, die bekamen eine Buschzulage. War das auch das Selbstverständnis der Chefs? Wir bringen den Ossis mal den Kapitalismus bei?
Also diese Idee, sozusagen in ein abenteuerliches Grenzland zu gehen und alles, was sie dort vorfinden, ist ihnen fremd und die Büroeinrichtungen sind alt und man weiß gar nicht, was man da so vorfindet. Überall lauern Gefahren und Herausforderungen. Also es ist wirklich so ein bisschen, wenn man mit den Zeitzeugen spricht oder sich Interviews aus der Zeit anschaut, ist es wirklich so etwas Abenteuerliches dabei. Und das hat auch das Selbstverständnis gerade auch der Führungskräfte mitgeprägt. Also der exotische Osten, das ist natürlich dann das Setting, vor dessen Hintergrund man hier diese Privatisierung durchführt.
Gleichzeitig gibt es etliche Klagen gegen Mitarbeiter der Treuhand, Bilanzfälschung, Unterschlagung, Korruption. Ja. Sie haben ja ehemalige Treuhandmitarbeiter befragt. Haben die das so bestätigt oder sind das eher Gerüchte?
Das sind natürlich Fälle, die bei derart gravierenden Umbruch auftreten. Also dass Kriminalfälle dort aktenkundig wurden. Es gab auch einen eigenen Staatsanwalt innerhalb der Treuhandanstalt. Also man hat schon versucht, dieser sogenannten Vereinigungskriminalität auf die Spur zu kommen. Und das hat die Mitarbeiter natürlich auch beschäftigt. Es gab viele öffentliche Debatten, Skandale, Enthüllungen. Vor allem die Medien haben ja sehr, sehr massiv auch quasi, waren der Treuhand auf den Fersen. Allerdings muss man immer differenzieren. Also sicherlich gab es diese Fälle, aber von der Systematik zu sprechen, das geht sicherlich zu weit. Also man muss sich sicherlich die Einzelfälle anschauen und dann differenzieren zwischen solchen Skandalen. Aber auch, was relativ wenig zur Sprache kommt, sind natürlich auch Fälle, die gut gelaufen sind oder die weniger schlimm gelaufen sind oder vielleicht auch erfolgreich gelaufen sind. Und das geht immer hinter diesen Fällen etwas unter.
Sie selbst, Herr Böck, Sie sind gebürtig aus Aschersleben und Sie forschen und leben an der Ruhr-Uni Bochum. Wenn Sie sagen oder gesagt haben in den vergangenen Jahren, womit Sie sich beschäftigen, nämlich mit der Treuhand, welche Reaktionen haben Sie dann bekommen in Ost und West?
Es ist sehr unterschiedlich. Also in Ostdeutschland musste man, glaube ich, niemandem erklären, warum das ein Thema ist, das lohnenswert ist und das die Menschen ja bis heute noch sehr, sehr stark beschäftigt und sofort Emotionen auslöst. In Westdeutschland ist das ganz anders. Also hier herrscht eher vielleicht manchmal ein gewisses Desinteresse, ein gewisser Überdruss an solchen Ostthemen, aber auch viele Dinge werden einfach nicht gewusst oder sind kaum bekannt. Und deshalb konnte ich hier quasi mein Forschungsprojekt machen, etwas exotisch in der Ecke vielleicht auch, aber das hat mir natürlich auch den Spielraum verschafft, ohne sozusagen den ganzen Druck und die Erwartungen, mich mit dem Gegenstand aus so einer Außenperspektive auseinanderzusetzen. Und das wäre mir vielleicht in anderen Regionen oder an anderen Orten nicht so möglich gewesen, wie hier quasi im westdeutschen Raum, wo die Treuhandanstalt eben nicht das heiße Eisen ist wie in Ostdeutschland.
Markus Böck hat die Treuhand erforscht und ein dickes Buch dazu veröffentlicht. Über Idee und Praxis haben wir gerade gesprochen, über die Erfahrungen mit der Treuhand. Da sprechen wir gleich. Bis hierhin, vielen Dank.
Die Treuhand. Idee, Praxis, Erfahrung von 1990 bis 1994. Nichts weniger als das beschreibt der Zeithistoriker Markus Böck auf fast 800 Seiten seiner Studie. Hallo nochmal, Herr Böck.
Ja, hallo.
Sie haben ja eben im ersten Teil schon gesagt, es ist ja nicht alles nur schlecht gelaufen, sondern es gibt ja auch sehr gute Erfahrungen mit der Treuhand. Welche guten Entwicklungen hat sie denn gefordert, Ihrer Forschung nach?
Das ist natürlich eine Debatte, die sehr, sehr stark auch in den letzten Jahren die allgemeine Bewertung geprägt hat. Also die einen haben die Treuhand anstatt natürlich als großen Skandal, als Abwicklung, als Unterwerfung des Ostens unter den Westen gesehen und entsprechend kritisch bewertet, vor allem auch in Ostdeutschland oder ihre linken Kritiker. Auf der anderen Seite halten natürlich ihre ehemaligen Mitarbeiter der Treuhandanstalt zugute, dass sie quasi diesen schwierigen Übergang irgendwie gemanagt hat. Also dass sie diese Aufgabe angenommen hat, unter sehr schwierigen Voraussetzungen, mit vielen Unbekannten, mit vielen Unsicherheiten, rechtlich, betriebswirtschaftlich, außenwirtschaftlich und so weiter und so fort. Und es geschafft hat, trotz allem innerhalb dieser 2 Jahre, also innerhalb von fast 2 Jahren, einen Großteil, fast 80-90% ihres Bestandes zu privatisieren oder quasi stillzulegen. Und das wird quasi von ihren Verteidigern immer als große Leistung beschrieben. Also sie hat im Prinzip das politische System auch ein Stück weit geschützt, weil sie den Zorn und den Unmut der Betroffenen, der Arbeitslosen auf sich gezogen hat. Und das hat quasi auch ein Stück weit diesen harten Übergang ermöglicht.
Wie war denn die Binnensicht der Chefs oder auch der Mitarbeiter bei der Treuhand? Haben die daran geglaubt, blühende Landschaften, in denen sich zu leben und zu arbeiten lohnt, wirklich schaffen zu können, mitschaffen zu können?
Ich glaube, anfänglich haben in Ost und West sehr viele Menschen daran geglaubt, vor allem vor der Währungsunion, dass das möglich ist, da so ein zweites Wirtschaftswunder zu schaffen. Die Treuhandmanager waren, glaube ich, die allerersten, neben den Leuten in den Betrieben und so weiter, die gemerkt haben, so einfach wird das nicht sein, sondern im Gegenteil. Also gerade Detlef Rohwedder, der erste Treuhandpräsident, hat immer wieder gewarnt in seinen Interviews, Leute, ihr habt so die Erwartung, das geht innerhalb von 2 Monaten und es kostet nichts und allen wird es schnell besser gehen. Aber bei der Treuhand merkt man sehr, sehr schnell die Masse, also die Massivität der Probleme, die Krise in den Betrieben. Es fehlt quasi an marktgängigen Produkten oftmals. Es sind zu viele Arbeitskräfte beschäftigt. Die Betriebe sind zum Teil ökologisch belastet in einem schlechten Ursprungszustand. Und deshalb sind gerade diese Praktiker diejenigen, die hier schon im Herbst 1990 diesen Praxisschock haben und sehen, also es gibt hier keine großen Reichtümer zu verteilen, sondern hier ist eher Krisenmanagement gefragt. Und da wird dieser Glaube an ein schnelles Wirtschaftswunder doch relativ schnell in der Praxis erschüttert, würde ich sagen.
Welche Wirkung die Treuhand hatte, war beispielhaft, also stellvertretend vielleicht im Kaliwerk Thomas Münzer zu sehen, in Bischofferode in Thüringen, da sind die Kumpel in den Hungerstreik gegangen. So existenziell bedrohlich war die Treuhand und die drohende Privatisierung. Da wurden Menschen arbeitslos und Biografien reihenweise entwertet. Ist das, was da als staatliche Gewalt erlebt wurde, ist das ansatzweise aufgearbeitet im vereinten Deutschland?
Ich glaube, da herrscht noch viel, sagen wir mal, Luft nach oben. Also ich glaube, gerade diese Nachwendezeit der frühen 90er Jahre war in den letzten Jahren doch sehr aus dem Fokus geraten, sowohl auch der Politik, der Öffentlichkeit, aber auch der Wissenschaft, der Geschichtswissenschaft vor allem. Und ich denke, gerade wenn wir uns heute fragen, was ist eigentlich die Vorgeschichte unserer Gegenwart, warum sind diese Ost-West-Differenzen immer noch so deutlich vorhanden und so spürbar, sollten wir uns gerade mit dieser Zeit beschäftigen, intensiver, um herauszufinden, warum. Warum gibt es diese Kategorien Ost und West und warum sind die so stark? Und da ist Bischofferode natürlich ein sehr symbolisches Ereignis, das stellvertretend steht für diese Klischees, die so bekannt sind, so präsent sind, des Jammer-Ossis auf der einen Seite, des Besser-Wessis auf der anderen Seite. Und ich glaube, da muss auch die Wissenschaft ihren Beitrag leisten, quasi differenzierte Analysen anzubieten, neue Perspektiven anzubieten und auch Untersuchungen anzubieten, um eben anders über diese Zeit vielleicht auch sprechen zu können, als wir es bis jetzt immer wieder gewohnt sind.
Teile der Politik scheinen da nicht so sehr differenzieren zu wollen. Katja Kipping, die linken Parteichefin, hat gefordert, eine Enquete-Kommission einzusetzen, die, Zitat, die Verbrechen der Treuhand aufarbeitet. Ist das eine angemessene Aussage, Verbrechen? Und wäre das ein guter Weg gleichzeitig?
Ich denke, an solchen politischen Statements, die natürlich aus ihrem Kontext verständlich sind, wird deutlich, wie voraussetzungsvoll es ist, wenn man über diesen Gegenstand differenziert sprechen will. Und ich denke, da ist es nicht der richtige Weg zu sagen, es geht jetzt um Verbrechen, es geht um Aufrechnung, es geht um Verantwortung, so sehr das vielleicht aus der Perspektive einzelner Betroffener verständlich ist, sondern ich denke, man sollte versuchen, in ein Gespräch einzutreten, in einen Dialog einzutreten. Und da kann es meiner Meinung nach nicht darum gehen, quasi wieder zu polarisieren, zu politisieren und zu emotionalisieren. Ich glaube, das Thema Treuhandanstalt braucht nicht mehr Emotionen, mehr Politik, sondern eigentlich etwas mehr Differenzierung, etwas mehr Blick für Grautöne, für Abstufung, für Differenzierung. Und erst dann kann man in den sinnvollen Dialog treten, nicht nur innerhalb Ostdeutschlands, sondern auch gerade, was mir wichtig ist, zwischen Ost- und Westdeutschland. Und ich denke, wenn wir mit so einem hohen moralischen Anspruch daran gehen, mit so einem politischen Anspruch daran gehen, da werden wir nicht weiterkommen oder da werden wir quasi auch nichts erreichen, was uns irgendwo hinführt, vielleicht auch mal eine neue Perspektive auf den Gegenstand zu bekommen.
Das sagt uns der Historiker Markus Böck. Er hat Leben, Werk und Wirkung der Treuhandanstalt erforscht. Sein Band heißt Die Treuhand, hat saftige 767 Seiten und kostet 79 Euro. Besten Dank für das Gespräch, Herr Böck.
Ja, vielen Dank Ihnen auch.